Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Einfach Füttern Podcast. Die Mission: Jeder kann sein eigener Fütterungsexperte werden. Dafür ist es unabdingbar, die eigenen Erfolgsfaktoren zu kennen. Die Fütterung der Herde ist der wichtigste Hebel für die Tiergesundheit. Die Futterkosten sind der größte Kostenblock in der Milchproduktion. Die Fütterung gehört deshalb aus unserer Sicht ganz klar in die Hände des Betriebes. Denise zeigt Milchviehhaltern Schritt für Schritt, wie sie die Fütterung der Herde selbst in die Hand nehmen und greift dabei auf Erfahrungswissen aus 12 Jahren unabhängiger Beratung zurück. Ziel sind gesunde Herden, einfach aufgebaute Rationen, die die Kühe bedarfsgerecht versorgen. Dabei werden die Futterkosten fest im Blick gehalten.
Hallo Denise. Moin Astrid, hi. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Einfach Füttern Podcast, liebe Zuhörer. In dieser Folge werden wir über Kraftfuttermengen, Fütterungsgruppen, dicke Altmelker sprechen. Mal gucken, wie weit wir kommen. Ein bisschen Auslöser ist, dass es natürlich immer wieder Betriebe gibt, die an dem einen oder anderen, ja, aus unserer Sicht Glaubenssatz festhängen. Denise, was ist der klassische Glaubenssatz dazu?
Also es gibt ja immer mal wieder Fragen, auch von den Betrieben in den Erstgesprächen oder Strategiegesprächen, dass sie ja kein Bild davon haben, wie sie bei ihrer Betriebsgröße, weil sie vielleicht auch unter 100 Kühe haben, ihre Tiere leistungsgerecht versorgen können und überlegen dann beispielsweise, ob sie im Melkstand noch zusätzlich Kraftfutter nach Leistung geben können oder eben aber auch im Futtertisch, am Futtertisch die Tiere festmachen und dort dann nach Leistung Kraftfutter geben. Und das sind natürlich so Fragen aus der Praxis, die aus unserer Erfahrung heraus ja ganz viele umtreiben, also ja, weil sie dann gerade auch bei normalem Leistungsniveau die Befürchtung haben, dass die Altmelker zu dick werden, wenn sie jetzt beispielsweise alle einheitlich Kraftfuttergabe bekommen über einen Futtermischwagen. Und das ist natürlich immer für uns ganz, ganz spannend, weil es aus unserer Sicht ein Glaubenssatz ist, den es dann gilt aufzulösen, wenn man die Herde nicht nur in der Leistung, sondern vor allen Dingen auch in der Gesundheit nachhaltig weiterentwickeln möchte.
Ja, wenn ich mich so erinnere, haben Sie mir das im Studium auch so beigebracht. Wenn du hohe Leistungen tiergerecht oder ja tiergerecht und tierindividuell ausfüttern willst, dann geht das nur über Teilthemen eher.
Das stimmt, das habe ich auch tatsächlich so gelernt und ich glaube, es ist auch nach wie vor Stand Google-Wissen und wahrscheinlich auch in vielen Forschungsinstitutionen vermutlich sogar noch und auch natürlich von Land zu Land unterschiedlich, weil es da ja auch Ziele oder Arten von Fütterung gibt. Am Ende war es ja so, das gilt ja hier immer, Hashtag Kühe haben immer recht. Ja. Das ist ja das, wofür wir hier stehen. Und ich durfte das dann von den Kühen lernen, dass das an sich anders ist, wenn das gut gemacht ist und gut umgesetzt wird. Was meine ich damit, dass man eben nicht einzelne Leistungsgruppen benötigt und diese sogar eher noch dazu führen, dass man dicke Altmelker hat? Und zwar warum? Das haben wir ja auch schon häufiger mal in dem einen oder anderen Video angesprochen, aber durch diese Gruppenwechsel, da gibt es ja nicht nur sozialen Stress, sondern dann ja zusätzlich auch einen Rationswechsel, kommt es zu starken Milchabfällen und häufig sind es eben mehr als 1 bis 2 Liter Milch, die die Tiere dann verlieren und das führt dann wiederum dazu, weil die Tiere fressen ja weiter gut, also die haben vorher in der Gruppe gut gefressen und wenn die Ration gut ausgestaltet ist, fressen sie auch weiterhin gut und dann ist es oft so, dass sie dann verfetten, weil sie einfach 4 bis 6 Liter Milch verloren haben und da eigentlich noch viel größere Gefahren von ausgehen, weil natürlich dicke Altmelker, ja, dass jeder, der sich mit Kühen auskennt, so das Letzte sind, was man haben möchte.
Ja, gut, das sind die Problemtiere von morgen, ne? Und tatsächlich beobachte ich auch, wenn wir in diesen Vorgesprächen oder im Strategiegespräch durch die Fragen so durchgehen, ist dieses Thema dicke Altmelker, ich glaube, noch nie bei einer Vollthemen-Herde als Thema aufgekommen.
Ja, zumindest nicht, wenn die Landwirte schon länger Vollthemen-R füttern und wenn die Landwirte jetzt nicht in der jüngsten Vergangenheit ein größeres Fruchtbarkeitsproblem hatten. Also da kann es ja durchaus mal sein, dass ich dann verpasst habe, weil ich jetzt anstatt meinen normalen 180 durchschnittlichen Laktationstagen aufgrund meiner Fruchtbarkeitsthematik 280 durchschnittliche Laktationstage habe, die Ration entsprechend anzupassen. Und damit meine ich jetzt nicht schwarz-weiß denken, ich nehme einfach Kraftfutter raus und dann wird es schon irgendwie passen, sondern da müssen ja auch die Eckparameter und Zielwerte sowohl im Bereich von XP als auch Faser und TMA berücksichtigt werden, ne?
Warum mögen wir keine dicken Altmelker? Erzähl.
Ja, dicke Altmelker mögen wir nicht, weil die Landwirte dann immer sehr viel Ärger haben nach der Kalbung. Also in der Regel beginnt die Problematik ja schon vor der Kalbung, weil diese Tiere nicht maximal fressen. Die haben einfach durch ihre Fettreserven das Gefühl, Mensch, ich muss gar nicht maximal Futteraufnahme zeigen hier in der Trockenstehphase. Ich kann lieber ein bisschen chillig im Stroh liegen und muss nicht so oft zum Futtertisch gehen, gerade auch in den letzten Tagen vor der Kalbung, und dann erreicht man einfach die Zielwerte nicht von über 15 Kilogramm Trockenmasseaufnahme. Und das führt dann eben schnell dazu, dass die Tiere ja vielleicht noch nicht in der klinischen Ketose vor der Kalbung sind, sondern erst danach, dass sich so richtig messen lässt. Aber so freie Fettsäuren im Blut hemmen dann mitunter auch einfach die Futteraufnahme. Und diese Tiere üben nicht, sich darin viel Futter aufzunehmen. Und je nachdem, Milchfieberrisiko steigt natürlich auch bei überkonditionierten Milchkühen deutlich. Und dann resultiert aus dieser Thematik mit der Überkonditionierung einfach nicht nur eine Ketose, sondern noch ein Milchfieber, daraus dann noch am Ende Labmagen, weil sie dann nicht mehr frisst und so weiter und so fort. Und das ist einfach so ein langer Rattenschwanz. Kommt natürlich häufig noch eine Euterentzündung dazu oder eine Gebärmutterentzündung. Und dann hat sie noch Klauenprobleme, die dann nach 2, 3 Wochen aufaddieren. Und dann ist es einfach eine große Herausforderung, ja, sowohl für den Tierhalter als auch für die Kühe selbst, da aus dieser Schleife wieder rauszukommen. Die Tiere werden später tragend. Sie haben natürlich nie das Maximum an Milchmenge, müssen immer besonders betreut werden. Bis man sie wieder tragend hat, sind sie möglicherweise doch tatsächlich wieder zu dick. Ja. Je nachdem, ob man dann den Fehler in der Ration schon gefunden hat. Und aus dem Grund machen wir sehr gute Erfahrungen, wenn es eben richtig umgesetzt ist mit Voll-TMR und auch tatsächlich mit einer Leistungsgruppe und auch bei jedem Leistungsniveau. Also häufig kommt ja dann das Argument.
Ja, der Einwand, ja.
Ja, das funktioniert bei mir nicht, weil ich melke ja nur 9000 Liter oder ich melke ja nur 7000 oder wie auch immer. Und so ist es am Ende aber nicht, wenn es gut gemacht ist und auf die richtigen Zielwerte geachtet wird.
Warum, glaubst du, hält sich dieser Glaubenssatz so? Also, dass man Leistungsgruppen braucht?
Ja, weil es in der Mathematik macht es ja durchaus Sinn, zu sagen, die Kuh ist jetzt altmelkender, die verliert Milch und aus dem Grund braucht sie jetzt auch weniger Energie. Aber das ist so ein bisschen immer dieses, was kommt zuerst, das Huhn oder das Ei? Ja. Häufig verliert sie ja gar nicht so viel Milch, wenn ich sie konsistent durchfüttere, ne? Und auch diese
auf der Leistung lassen würdest, auf der
Station. Man hat einfach, wenn man auf eine Voll-TMR umstellt, das muss aber gut gemacht sein, das geht eben auch nicht von heute auf morgen, sondern das dauert mehrere Wochen bis Monate. Ja. Und da braucht man dann einfach ja auch jemanden, der sich damit auskennt. Aber wenn das gut gemacht ist, dann habe ich eine verbesserte Laktationspersistenz und dann sind meine neuen Herausforderungen, dass die Tiere eher zu viel Milch haben zum Trockenstellen, dass ich nochmal gucken muss, ob ich die freiwillige Wartezeit verlängern muss. Das sind dann Themen, mit denen man sich dann beschäftigen darf. Und es ist aber so, man muss den Kühen halt beibringen, dass sie viel Trockenmasseaufnahme fressen, dass sie die Ration konstant fressen, dass sie ihre Milchmenge halten. Und dafür muss eine Ration eben optimal nicht nur gerechnet sein, sondern auch am Futtertisch bei den Tieren ankommen. Futterselektion darf keine Rolle spielen oder eben nur eine sehr untergeordnete. Und all das sind ja Themen, mit denen wir uns ja hier dann auch ständig in der Zusammenarbeit mit den Landwirten beschäftigen.
Ja, ein Glaubenssatz, den ich dann immer noch höre, ist, naja, aber es wird doch dann viel teurer, die Tiere zu füttern, wenn ja einfach viel mehr Kraftfutter am Futtertisch liegt und sogar die Altmelker diese hochwertige Voll-TMR-Hochleistungsration bekommen. Wie sortiert sich das auseinander, wenn man genau hinguckt? Und warum lohnt es sich dann am Ende vielleicht kostentechnisch trotzdem?
Also zum einen ist es natürlich richtig, dass wir immer den Blick auf die gesamte Laktation, auf die gesamte Herde haben und dann auch immer schauen, welche Tiere können bereits eine gute Laktationspersistenz haben, welche Tiere schaffen das nicht. Also da spielen natürlich auch manchmal tierindividuelle Herausforderungen, die ist dann lahm oder wie auch immer, fällt dann stark von der Milch ab und hat dann eine besondere Rolle in der Herde, weil sie eine besondere Betreuung braucht. Das gibt es in jeder Herde und das gehört ja auch dazu. Wie kommt da eine Rechnung rein? Am Ende ist es so, dass viele Hochleistungsrationen sehr getuned sind. Also da sind dann oft ja nicht nur mehr Kraftfuttermittel drin, sondern dann ja auch noch zusätzliche Futtermittel, Zusatzstoffe etc., weil man eben versucht, den Hochleistungskühen was Gutes zu machen. Manchmal wird auch noch der Kardinalfehler gemacht und die Grundfutterverhältnisse sind unterschiedlich. Also, dass man in dieser Hochleistungsration dann besonders viel Maissilage verfüttert und dann einfach feststellt, ach Mensch, der Mais reicht aber nicht, dann muss ich in der zweiten Leistungsgruppe da das Verhältnis umstellen. Und das sind so, ja, die Top 5, wie kann ich meine Herde in die Knie bringen?
Gegen die Wand fahren.
Ja, genau. Da gehört das auf jeden Fall dazu, weil dann die Futteraufnahme überproportional absinkt und die Tiere dann sehr stark von der Milch abfallen und dann natürlich auch stark zur Verfettung neigen. Und unser Ziel ist immer über eine Laktationspersistenz, die sich verbessert, sich das Geld wiederzuholen. Wir sind fest davon überzeugt, dass es nicht darum geht, die Tiere vor allen Dingen am Anfang in eine hohe Peakleistung reinzutreiben. Da kennen wir auch Landwirte, die darauf stolz sind, dass ihre besten Tiere da über 60 oder 65 Liter Milch dann haben. Aber die müssen das ja auch gut verkraften. Dafür brauchen die eine bestimmte Futteraufnahme und dafür muss ja auch ganz viel richtig gelaufen sein für diese Tiere. Und da muss ja auch danach fortbestehend alles richtig laufen. Und dann sollte man diese Tiere nicht irgendwelchen, ja, krassen Futterwechseln unterziehen oder dann eben damit rechnen, dass da was schief geht. Und am Ende ist da eine wirtschaftliche Rechnung immer drin, wenn es gut umgesetzt ist, durch die höhere Laktationspersistenz und durch die gesündere Herde, weil sie dann weniger Probleme mit den Klauen haben, besser wieder tragend werden und es uns eben nicht so darum geht, die Tiere gerade in den ersten 100 Tagen hochzupeitschen, dann haben die alle so eine halbe Azidose oder eine ganze und dann muss ich die wieder zusammenflicken, damit sie die anderen 200 Tage auch noch irgendwie überstehen. Das ist ja nicht dann das Ziel.
Du hast es eben schon so im Nebensatz gesagt, dass man das natürlich betreut und sehr mit Vorsicht genießen oder umstellen muss, damit man eben dann nicht in eine falsche Richtung läuft. Der Klassiker da ist ja, man stellt es zu schnell um. Und dann treffen ja auch alle Sachen zu, die du gerade genannt hast, die man erwartet. Die Herde macht das nicht mit.
Ja.
Es wird sehr teuer. Die Persistenz fehlt. Also geht auch die Rechnung oder die Theorie nicht auf.
Ja. Also das ist natürlich in allen Lebenslagen so, ne? Also gut gemeint ist nicht immer gut gemacht oder also das muss nicht immer zusammengehören. Und am Ende ist es ja so, wir müssen ja immer einmal gucken, wie sind die Grundfutterqualitäten auch in der Partikellänge, ne? Wie homogen ist die Ration, wie gut sind die Mischgenauigkeiten, die Beladereihenfolgen. Und das ist für die Landwirte gerade am Anfang auch sehr, sehr herausfordernd, weil es sehr weit aus der Komfortzone herauskommen ist, ne? Weil man plötzlich Sachen machen muss, die man noch nie machen musste und sich dann vielleicht auch mit Berufskollegen unterhält, wo man so denkt, bei denen läuft das alles viel leichter und viel besser. Wieso muss ich denn jetzt, keine Ahnung, Futter schütteln oder TMA bestimmen? Machen die ja auch nicht. Tatsächlich ist es ja aber auch so, dass wir einfach feststellen, wenn man dann seine Daten besser kennt und die Herde dadurch auch besser kennenlernt und weiß, wie sensibel sie reagiert, dass man dann sein Verhalten anpasst. Und unser Ziel ist eben nicht, einfach sich nur Leistung über Futtermittel einzukaufen, so dass man am Ende bei einer schwarzen Null rauskommt.
Ja.
Gibt ja auch Betriebe, die mehr oder weniger dem Landhandel die komplette Fütterung überlassen, in der Hoffnung, dass sie dann immer sagen können, naja, ich melke aber über 40 Liter und das ist bei mir alles ganz schick und das ist nicht die Zielgruppe, die wir betreuen, ne? Wir haben jetzt die Landwirte, die bei uns im Training starten, die wollen eben sich eigenes Fütterungswissen aneignen, damit sie dann unabhängig agieren können. Und der ein oder andere hat sicherlich auch das Ziel, über 40 Liter zu melken. Aber vor allen Dingen ist das Ziel ja der Landwirte, die wir so im Training haben, gesunde Kühe zu melken und dann einfach auch zu gucken mit den Stellschrauben vor Ort, mit dem Potenzial vor Ort, mit dem Standort, also auch den Grundfutterbedingungen, das Beste aus der eigenen Herde herauszuholen. Und da geht es dann nicht nur immer um maximale Milch, sondern es geht eben auch viel darum, um Geld zu verdienen. Und da ist es unserer Erfahrung nach so, dicke Altmelker führen eben nicht dazu, dass man Geld verdient. Und aus dem Grund ist das ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man immer seine Strategie, die man da fährt, dann auch überdenkt.
Ja, genau, Controlling hast du ja jetzt durchblicken lassen, ist ein A und O, damit man eben überhaupt einschätzen kann, wo steht die Herde. Genau, und am Ende ist es eben, dass man auch dann so einen Summenstrich mal ziehen kann und gucken kann, okay, ne, verdiene ich überhaupt Geld, kann ich das die nächsten Jahre noch so weitermachen? Und Fakt ist ja einfach, in dem Moment, wo ihr selber auch schon immer denkt, oh, vielleicht ist heute mir ja doch das Bessere oder vielleicht mache ich das hier falsch, vielleicht mache ich es da falsch, müsst ihr einfach euch klar sein, dass ihr da ja auch keine guten Entscheidungen dann treffen könnt, die für die Herde dann nachhaltig eine gute Lösung ist. Ne? Und in dem Moment, wo ihr mit dicken Altmelkern auch immer mal wieder nur zu kämpfen habt, verliert ihr einfach jeden Tag Geld. Ne? Und deswegen ist uns immer wichtig, dass ihr da ja euch klar macht, das Geld müsst ihr oder könnt ihr, müsst ihr sonst an einer anderen Stelle wieder verdienen oder eben ihr guckt da in die Basis und schafft da eine vernünftige Basis mit einer hohen Trockenmasseaufnahme, eine hohe Grundfutterleistung. Und dann gibt man den Tieren ja auch gerne die Kraftfuttermittel, die sie brauchen, wenn sie danach fit und gesund sind und Milch geben.
Und das ist ja immer das Ziel. Und da ist es aber einfach auch wichtig, zumindest stellen wir das immer wieder fest, dass die Zusammenhänge einem dann auch klar jeweils sind. Also jeder von euch guckt regelmäßig auf seinen Tankmilchzettel, guckt, was steht da, und dann versucht er, die Ration danach zu steuern. Das ist, gehe ich fest von aus, alle, die hier Podcasts hören, so mehr oder weniger schon euer Alltag, weil ihr interessiert euch offensichtlich für Fütterung und dann guckt ihr da auch immer regelmäßig drauf. Nichtsdestotrotz ist es da einfach so, dass wir auch festgestellt haben, dass häufig die Anpassungen, die dann vorgenommen werden, zu groß sind und dass die eben auch dazu führen, dass die Tiere dann doch deutlichere Milchverluste haben in der Altmelkphase, als sie haben sollten und euch das dann am Ende vor allen Dingen auch Tiergesundheit kostet. Und ne, also wenn ihr den Podcast jetzt hier angehört habt heute, nehmt das gerne mit als Motivation nochmal auszuwerten, wenn ihr Gruppenwechsel vornehmt bei euch, also auch tatsächlich innerhalb der Laktation, wertet mal ganz stringent aus, was diese euch dann an Milchmenge jeweils kosten. Und denkt mal strategisch darüber nach, ob ihr nicht auch eine andere Fütterungsstrategie oder auch eine andere Strategie hinsichtlich der Wechsel dann für euren Betrieb besser funktionieren könnte, um beispielsweise die Persistenz in der Spätlaktation deutlich zu verbessern. Weil da lässt sich aus unserer Erfahrung nach das meiste Geld verdienen.
Jetzt habe ich Roboter zu Hause, Denise. Und jetzt rätst du mir, ich soll am besten eine Volltier-MR machen, weil die Persistenz dann besser ist und ich dann nie wieder dicke Altmelke habe.
Ja.
Was ist die Realität? Wir haben ja ganz viele Betriebe, die Roboter haben, also mehr als die Hälfte. Und für die braucht man
Tatsächlich,
natürlich
ja.
auch Lösungen, die in die Realität passen und die zu den Betrieben passen, weil wir natürlich nie empfehlen, die Roboter wieder auszubauen.
Nein, weil die meisten Landwirte ja sehr zufrieden mit der Technik sind und sich da ja dann auch Freiräume verschafft haben und auch Daten, um die Tiere noch besser überwachen zu können und noch näher an ihn ran dran zu sein. Und das befürworten wir ja auch. Also finden wir auch gut, wenn man da Bock auf diese Alarmlisten hat, dann damit auch zu arbeiten. Und du hast recht, da könnte man ja fast noch einen zweiten Teil der Podcast-Folge machen.
Können wir ja machen.
Dann kann man sich die beim nächsten Mal anhören, weil da gibt es natürlich das ein oder andere zu beachten, wenn man jetzt einen Mähroboterbetrieb hat.
Ja, also, wenn ihr Mähroboterbetrieb habt, stellt euch den Wecker. Nächste Podcast-Folge ist dann für euch, weil, genau, kleiner Spoiler, uns natürlich auch da wichtig ist, möglichst viele Benefits aus dem hohe Grundfutterleistung, viel Leistung am Futterdruck füttern und so weiter als Ziel haben, um eben diese Benefits der gesunden Herde zu bekommen. Und trotzdem leben wir aber in der Realität. Wir wissen, dass Laufverhalten total wichtig ist. Und das sind ja alles Themen, mit denen wir hier auch tagtäglich konfrontiert werden. Genau, dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Tschüss, schönen Tag euch.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast. Dir gefällt, was du heute gehört hast? Das war nur eine Kostprobe. Wenn du Lust hast, die Fütterung selbst in die Hand zu nehmen und dein eigener Fütterungsexperte werden möchtest, dann komm zu uns ins Online-Training. Natürlich kannst du die Schlüsselfaktoren einer leistungsfreudigen und gesunden Milchviehherde auch selbst suchen. Es kostet aber oftmals sehr viel Zeit. Im Training nimmst du die Abkürzung. Du profitierst von den Erfahrungswissen aus 12 Jahren unabhängiger Fütterungsberatung. Denise ist dein Mentor an deiner Seite und bringt dich ohne Umwege von A nach B. Wir haben Landwirte in Deutschland, Österreich und der Schweiz erfolgreich zu ihren eigenen Fütterungsexperten ausgebildet. Willst du wissen, ob das Training auch für dich geeignet ist? Dann bewirb dich bei uns für ein kostenloses Strategiegespräch. Gehe dazu auf www.kühe-gesund-füttern.de und fülle das Bewerbungsformular aus.